Ich stelle gerade mal mich ein bisschen vor. Ich bin Ulrich Schlittenhardt. Wir beide, Beate und ich, wohnen in Karlsruhe. Wir haben zwei Kinder. Und wir sind vor kurzem Großeltern geworden. Ich habe ein Bild mitgebracht. Naja, gut, das sieht man nicht so viel. Das ist unser Sohn, der Micha, und die Daniela. Seine Frau kommt aus Bolivien. Sie haben ein Kind bekommen. Und das nennt sich jetzt Samuel. Ja, genau, und da bin ich dann als Großvater am Tag nach der Geburt mit dem Kleinen. Und es war ein schönes Ereignis, ihn auf den Händen zu haben, ihn zu beobachten und so den ersten Kontakt aufzunehmen. Und es hat mich sehr berührt, einfach so diese Bedürftigkeit zu sehen in so einem kleinen Kind, das ja völlig angewiesen ist auf die Hilfe und Fürsorge von Eltern. Da habe ich dann nochmal ein Bild, ein bisschen mehr das Gesicht noch von Samuel. Und das bringt mich auch zu dem Predigttext, den ich für heute ausgewählt habe, nämlich Psalm 23. Und da gehe ich mit dieser Frage eben hinein, was ist mit unseren Bedürfnissen? Sind wir mit unseren Bedürfnissen bei Gott gut aufgehoben? Vielleicht sind wir uns da gar nicht so sicher, auch wenn wir die Bibel lesen, da gibt es meinetwegen dieses Gebot, du sollst nicht begehren. Und wenn wir bei Paulus nachschauen, Römer 7, da setzt er sich genau mit diesem Gebot auseinander und mit seinem Scheitern an diesem Gebot. Aber es gibt auch Schriftworte, die uns etwas zeigen von dieser Bedürftigkeit und dass Gott unsere Bedürftigkeit anerkennt. Zum Beispiel Psalm 38, Vers 10. Ich bin auf dieses Wort gestoßen, weil ich mal an die Herrnhuter geschrieben habe, sie sollen mir mal die Losung schicken vom Tag meiner Geburt. Kann man machen übrigens, ja, also man kann da hinschreiben, das ist mein Geburtstag, schickt mir die Losung, die zu jedem Tag im Büchlein stand. Und da steht bei mir am 14. Februar 1962, jetzt könnt ihr euch auch ausrechnen, wie alt ich bin. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Oder eben, Predigttext heute, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich, er versorgt mich. Und dieses, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, im hebräischen Grundtext steht das eigentlich noch intensiver. Man müsste das eigentlich so übersetzen, der Herr ist mein Hirte, es ist völlig ausgeschlossen, dass mir etwas mangelt. Also David ist so begeistert von Gott, er hat eine so große, tiefe, weite Offenbarung von der Güte Gottes, dass er es für ausgeschlossen hält, dass ihm etwas mangeln wird. Das bringt er hier zum Ausdruck. Ich habe über die Predigt heute das Thema gesetzt, Gott erfüllt nicht all meine Wünsche, aber er begegnet meinen tiefsten Bedürfnissen. Und das ist ein Unterschied. Und ich möchte, dass wir heute Morgen ja so ein bisschen in diese Begeisterung über einen Gott hineinkommen, der uns versorgt, der uns sieht, der uns kennt, der unsere Herzensanliegen versteht. Vielleicht sogar viel tiefer, als wir das selber verstehen. Denn wir beschäftigen uns ja nicht ständig mit uns selber. Und manchmal fällt es uns sogar richtig schwer, uns selbst zu erkennen. Und wir müssen das wieder neu lernen. Aber wir dürfen uns sicher sein, Gott kennt uns. Er kennt uns tiefer, als wir uns selber kennen. Und er weiß, was wir brauchen. David selber war ein Schafhirte, bevor er zum König wurde. Und er kannte Schafe von ihrem Charakter her wirklich gut, von ihren Eigenarten. Er wusste, dass ein Schaf das bedürftigste Nutztier ist, das es überhaupt gibt. Es braucht ständig Pflege, es braucht ständig Versorgung, es braucht den Hirten. Also hier ist ein ländliches Gebiet, wahrscheinlich gibt es hier auch Schafhirten. Ist ein Schafhirte hier bei euch? So ländlich seid ihr doch nicht, okay. Dann getraue ich mich doch auch ein bisschen darüber zu reden. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von einem Schafhirten, Philipp Keller. Der hat über den Psalm 23 geschrieben, es ist ein Hirte, der in Ostafrika Schafherden betreut hat als Hirte. Und von daher kennt er das aus nächster Anschauung. Er weiß auch um die kulturellen Bedingtheiten, auch was Palästina angeht. Und man kann sehr viel aus diesem Buch gewinnen. Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und es ist interessant, dass in der Bibel das sehr häufig so ist, dass Dinge des Reiches Gottes verständlich gemacht werden mit Gleichnissen aus der Natur, Gleichnissen aus dem täglichen Leben. Und die volle Kraft dessen, was da gesagt wird, können wir dann erst wirklich erkennen und sehen in diesen Texten, wenn wir dieses Umfeld auch begreifen. Das Schaf ist hier ein Bild für die Bedürftigkeit des Menschen. Wir alle haben Bedürfnisse. Es gibt Bedürfnisse des Geistes. Darüber geht es oft in der Gemeinde, Vergebung zum Beispiel, dass wir die Vergebung Gottes empfangen oder Führung durch den Heiligen Geist, dass wir den Willen Gottes erkennen für unser Leben. Aber wir haben auch seelische Bedürfnisse. Das Bedürfnis, bestätigt zu werden, angenommen zu werden, das Bedürfnis, getröstet zu werden, das Bedürfnis, bedeutungsvoll zu sein oder auch geborgen. Unsere Bedürfnisse ändern sich mit unserem Leben. Sie können sich von Woche zu Woche ändern, vielleicht sogar von Tag zu Tag. Es steht immer etwas anderes im Vordergrund. Und wir haben natürlich auch Bedürfnisse unseres Leibes. Ich möchte Heilung nennen oder Schutz und Sicherheit, das sind Bedürfnisse, die wir in uns tragen. Ich möchte heute im Rahmen von Psalm 23 besonders Trost hervorheben, Führung und Schutz. Ich fand es sehr interessant zu erfahren in diesem Buch hier, dass Schafe erst zur Ruhe kommen, wirklich zur Ruhe kommen, so dass sie sich auch hinlegen und lagern, also dass sie richtig sich auf den Boden legen, wenn ihre Bedürfnisse gestillt sind. Ich möchte euch das mal kurz vorlesen aus diesem schlauen Buch, denn ich selber bin ja beruflich nicht Hirte. Da heißt es erstens, über die Schafe wird erstens Folgendes gesagt, ihre Furchtsamkeit lässt es nicht zu, dass sie sich eher hinlegen, als bis sie frei von jeder Angst sind. Das wusste ich zum Beispiel nicht, finde ich ganz erstaunlich. Zweitens, aufgrund des Herdentriebs werden sich Schafe nicht zur Ruhe legen, bis bestehende Spannungen zwischen einzelnen Schafen beseitigt sind. Sollte man nicht denken, dass es zwischen Schafen Spannungen gibt, aber der Mann kennt sich aus. Drittens, solange Schafe von Fliegen oder Schmarotzern belästigt werden, legen sie sich nicht nieder. Erst wenn sie von diesen Quälgeistern befreit sind, können sie sich entspannen. Viertens, Schafe können sich nicht hinlegen, solange sie noch Hunger haben und nach Futter suchen müssen. Hungrige Schafe legen sich nicht. Und deswegen heißt es hier im zweiten Vers bei Psalm 23, auf grünen Auen lässt er mich lagern, Zum Lagerplatz am Bache führt er mich. So ist es bei Menge übersetzt und ich finde, das ist auch näher am Grundtext und es entspricht genau dieser Beobachtung, denn es geht darum, dass die Schafe ja erfahren, dass für sie gesorgt wird, dass sie sich entspannen können und dass sie sich dann tatsächlich lagern, dass sie zur Ruhe kommen. Das ist für ein Schaf natürlich genauso wichtig wie für einen Menschen. Du weißt das auch, wenn du ein paar Nächte nicht richtig geschlafen hast, dann stimmt irgendwas nicht mehr richtig. Dann bist du nicht mehr so produktiv, dann bist du auch nicht mehr so gut drauf und irgendwie, es wird schwieriger im Leben. Schafe brauchen Ruhe, sie sollen sich hinlegen, können aber das erst tun, wenn ihre Bedürfnisse gestillt sind. Auch wir haben Bedürfnisse in diesem Bereich, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir entspannen können. Es gab so eine Phase in meinem pastoralen Dienst, da habe ich das vergessen. Ich habe mit Gott eigentlich gar nicht mehr in Verbindung gebracht, dass ich von ihm Ruhe und Entspannung erwarten könnte. Weil in einer Gemeinde kannst du immer noch was tun. In einer Gemeinde gibt es auch immer noch was zu tun. Du kannst immer noch einen Anruf machen, immer noch irgendwas organisieren, immer noch irgendwas Neues starten. Und du kannst als Pastor den Eindruck bekommen, ich genüge nie, es reicht nie, ich kann immer noch was tun und ich sollte eigentlich auch immer noch was tun. Mindestens beten, irgendwas Geistliches, irgendwie noch ein christliches Buch lesen, zu einer Konferenz fahren, noch irgendwas machen. Und selbst wenn ich dann ins Beten ging, hatte ich oftmals so den Eindruck, es reicht nicht. Ich muss noch mehr machen, ich muss länger beten, ich muss mehr die Bibel lesen. Wenn ich die Bibel gelesen habe, war mein Gebet nicht genug und wenn ich gebetet habe, war das Bibellesen nicht genug. Irgendetwas war immer nicht genug. Es fiel mir schwer, mit Gott zu assoziieren, dass er mich zur Ruhe führt. Es fühlte sich fast so an, als würde gerade er mich antreiben. Und deswegen ist der Psalm 23 so wichtig, denn der Psalm 23 klärt uns darüber auf, wie der Herr ist. Er ist der Herr, der uns zur Ruhe führt. Und ich habe das entdeckt so nach und nach, nach einer Krisenzeit, wo es mir lange Zeit dann schwer gefallen war zu beten, weil sofort, wenn ich angefangen habe zu beten, ist mir alles aufgefallen und eingefallen, was ich nicht getan hatte. Und dann hatte ich längere Zeit nicht wirklich Gott gesucht, weil das ist schmerzvoll. Du wirst immer mit deinem Unvermögen konfrontiert. Und dann fing ich langsam wieder an, das Gebet zu entdecken. Und das war einfach überwältigend zu erkennen, dass Gott es nicht ist, der mich antreibt, sondern dass da Antreiber in mir selber drin sind. Und ich fing einfach an, wieder langsam ehrliche Gebete zu beten. Meine Gebete zu beten. Ich brauchte keine Liste mehr. Ich konnte in meinem eigenen Herzen anfangen zu lesen, was ich beten soll. Und ich habe dann auch entdeckt, dass man zum Beispiel Entspannungsübungen, die ich in der Rückengymnastik gelernt hatte, dass man diese Entspannungsübungen sehr gut mit Gebet kombinieren kann. Und ich fand es dann auch ganz klasse, dass man Lobpreismusik, so Instrumentalmusik dazu abspielen kann und dass man es lernen kann, wirklich auch seine Gefühle vor Gott zu bringen, Gefühle zuzulassen. Mir persönlich hilft dabei auch so ruhige Instrumental-Lobpreismusik. Wirklich mich selber wahrzunehmen im Gebet, mich als Gesprächspartner Gottes zu erkennen. Er führt mich zu einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Wir nehmen oftmals falsche Verantwortung auf uns. Deswegen möchte ich im Blick auf Psalm 23 sagen, die Verantwortung des Hirten ist, für Wasser und für Weideplatz zu sorgen. Und es ist die Verantwortung des Schafs, sich führen zu lassen. Das ist, was uns dieser Psalm sagt. Eine grüne Aue ist in den Regionen, von denen hier die Rede ist, keine Selbstverständlichkeit. Hier ist es selbstverständlich, hier regnet sehr, sehr viel. Da können auch die Hirten von einem Tag zum anderen den Weideplatz wechseln. Da gibt es viel Auswahl, die hier, die Schafe hier haben keinen Mangel. Aber in diesen Gegenden, von denen hier die Rede ist, da ist es trocken. Und tatsächlich sind die größten Schafherden in diesen Gegenden, weil das trockene Klima ist eigentlich gut für die Schafe. Nur grüne Auen gibt es da nicht viele. Und Wasser zu finden ist oftmals auch schwierig. Und darin müssen die Hirten wirkliche Fachleute sein. Sie müssen Weideplatz sozusagen erarbeiten durch Bewässerung. Sie müssen die Steine beseitigen und alles, was dem entgegensteht. Sie müssen für Weideplätze sorgen, sie müssen richtig arbeiten und sie müssen auch Wasser finden und zur Verfügung stellen. Er führt mich zum frischen Wasser. Also die Last liegt auf dem Hirten. Das Schaf soll sich einfach nur führen lassen. Jesus hat für uns gearbeitet. Er ist vom Himmel auf diese Erde gekommen. Er hat keine Mühe gescheut, um diese Brücke von Gott zum Menschen zu schlagen. Und am Ende hat er sein Leben gelassen am Kreuz für uns. Jesus hat für uns gearbeitet. Wir müssen nicht um das Wasser kämpfen für unsere Seele. Wir müssen es nicht selber bereitstellen. Wir müssen uns nicht selber ernähren. Wir müssen uns nur diesem Herrn anvertrauen, der uns dahin führt. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir es wirklich lernen müssen, zu begreifen, dass wenn wir von Führung des Heiligen Geistes sprechen, dass es dann nicht nur darum geht, dass der Geist uns zur nächsten Aufgabe führen will, zum nächsten Seelsorgegespräch, zum nächsten Kraftakt, sondern dass er uns zur Ruhe führen will. Und ich glaube, auch in Gottesdiensten ist es wichtig, dass wir es lernen, wirklich zur Ruhe zu kommen. Also mir ist das bei mir selber aufgefallen, so in Lobpreiszeiten war das eine Zeit lang so, habe ich halt rumgeguckt und es war irgendwie immer irgendwas zu beobachten. Aber inzwischen ist es so, dass ich wirklich diese Lobpreiszeiten nutze, mich zu konzentrieren, wirklich innerlich zur Ruhe zu kommen. Ich muss nicht jedes Lied mitsingen. Ich kann manchmal auch beim Singen einfach beten. Und wenn mich ein Text irgendwie stört oder ich den nicht mitsingen kann, dann sage ich das Jesus. Es ist einfach wichtig, mit ihm in Verbindung zu kommen. Ich kann auch in Sprachen singen. Oder wenn du nicht Englisch kannst, ja, dann sing deinen eigenen Text. Aber sei nicht passiv. Gib dir wirklich in der Lobpreiszeit ein Stück Mühe, zur Ruhe zu kommen, anzukommen bei Jesus. Ruheübungen brauchen wir in dieser Zeit, wo immer so viel sich bewegt, wo wir also nicht nur in Gemeinde, sondern auch überhaupt im gesellschaftlichen Leben so viele Anreize haben. Geh doch nochmal auf Facebook und Twitter und lies dies noch und jenes und diese Fernsehsendung nicht verpassen und da diese ganzen Verpflichtungen. Wir brauchen Ruheübungen. So, und dann heißt es weiter, er erquickt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Erquicken ist vielleicht ein altes Wort. Ich habe mal bei Buber nachgelesen. Das war ein Jude, der auch sehr gut Deutsch kannte und die Bibel, das Alte Testament, nach Deutsch übersetzt hat. Und er gibt es so wieder, er bringt mir die Seele zurück. Finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Er bringt mir die Seele zurück. Ich habe mal von einer Geschichte gehört, von einem Mann, der eine Expedition gemacht hat in Afrika. Er wollte auf einen Berg und hat dann einige Afrikaner angeheuert, die Lasten tragen. Naja, und als sie dann eine längere Zeit unterwegs waren, plötzlich haben sich die Afrikaner hingesetzt und sind nicht weitergegangen. Dann kam er zurück und hat gefragt, warum geht er nicht weiter? Da haben die Afrikaner gesagt, Wir warten, bis unsere Seelen uns eingeholt haben. Interessant, ne? Bis unsere Seelen uns eingeholt haben. Haben wir dieses Gespür noch? Also ich bin überzeugt, wir können nur Gott begegnen, wenn wir zu Hause sind. Also wenn wir da sind, wenn wir irgendwie mit uns selber auch Berührung haben. Aus der Ruhe kommt Erneuerung der Lebenskraft. Man könnte annehmen, dass jemand, der sich der Obhut des guten Hirten anvertraut hat, nie nötig hat, dass seine Seele wieder neu erquickt wird. Aber unser Leben geht nicht so gleichförmig dahin und auch das Leben der Schafe ist nicht so idyllisch, wie wir uns das wahrscheinlich vorstellen. Denn wir sehen ja eine Schafherde nur weiten da am Straßenrand irgendwie und das sieht immer so idyllisch aus. Aber das Leben eines Schafes kann auch hart sein. Das Schaf kann auf den Rücken fallen und ist dann völlig hilflos. In diesem Zustand kann es sich selber gar nicht mehr aufrichten. Es muss regelrecht gerettet werden, sonst stirbt es in dieser Verfassung. Deswegen muss ein Schafhirte immer auf die Herde schauen. Es können Raubvögel kommen oder Raubtiere. Selbst ein Hund, der nicht angeleint ist, kann eine Schafherde in Panik versetzen. Ein zu dickes Wollkleid kann einem Schaf zu schaffen machen. Also wenn zu viel Wolle dran ist und sich dann zur Wolle dann auch noch Dreck gesellt, also Kot zum Beispiel, Kletten und alles Mögliche sich in diesen Feldern verfängt, das Schaf kann richtig runtergerissen werden durch diese ganzen Anhaftungen. Oder es ist zu fett. Ja, auch das kann zur Gefahr werden. Das Leben eines Schafes ist gefährdet. Und deswegen braucht es diese Fürsorge. Und es braucht diesen Anlaufpunkt, dass es zur Ruhe kommen kann und dass die Seele zurückkommt, die Lebenskraft. Es heißt dann weiter, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schafe können nicht immer auf derselben Weide bleiben. Das geht nicht. Denn diese Weide ist dann irgendwann mal abgeweidet. Und eine Überweidung ist auch eine Gefährdung für dieses Weideland. Denn irgendwann bilden sich Trampelpfade, wo die Schafe immer gehen, sind ja Herdentiere, eins geht dem anderen hinterher. Irgendwann ist dieses Weideland voller Trampelpfade, auf denen nichts mehr wächst und die Wurzeln sogar sind ausgerissen, weil sonst keine Nahrung mehr da ist. Also müssen die Schafe zu neuen Weideplätzen geführt werden. Dadurch sind sie gezwungen, ihre ausgetretenen Pfade zu verlassen. Also wer denkt, ja, Psalm 23 irgendwie, das passt nicht so zu meinem Leben, das sieht alles so friedlich und idyllisch aus. Nein, Psalm 23 sagt auch anderes und setzt auch andere Akzente. Es entspricht tatsächlich unserer Lebensrealität. Wir haben kein gleichförmiges Leben. Nicht jede Woche ist gleich. Sondern es gibt immer wieder Veränderungen. Das entspricht unserer Erfahrung. Und das finden wir auch im Psalm 23. Er führt mich auf rechter Straße, das heißt übrigens, die rechte Straße, das ist die Straße zum nächsten Weideplatz. Das ist ein guter Gedanke, oder? Wenn sich Dinge in unserem Leben verändern, sind wir oftmals verunsichert. Wenn Dinge anders sind als gestern, wenn wir Gott heute anders erfahren, als wir das gestern erlebt haben, können wir verunsichert sein. Aber er führt mich auf rechter Straße, das heißt, er tut das, diese Veränderungen im Leben gibt es deshalb, weil der nächste Weideplatz auf uns wartet. Das ist ein guter Gedanke, das kann uns doch entspannen. Ja? Es ist sinnvoll, auch wenn uns manches verunsichert in unserem Leben, die Verunsicherungen sind sinnvoll, der nächste Weideplatz wartet. Damit im Zusammenhang steht auch der nächste Vers. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal. Warum auch denn durchs finstere Tal? Also von dem natürlichen Umfeld, in dem der Psalm 23 entstanden ist, her gesprochen, ist es so, dass im Sommer die Schafe dann zu den Bergen hoch begleitet werden oder hochgetrieben, ja, schon begleitet werden. Der Hirte geht ja immer voran. Sie müssen auf die höheren Weideplätze dann gehen in den Bergen. Das war übrigens auch der Ort, wo David war, als Samuel kam, seine Familie besucht hat, um einen König zu finden. David war in den Bergen und er musste zurückgeholt werden, weil er der von Gott erwählte König war. Er war oben mit den Schafen. Und diese Wege auf die Berge, die gehen unweigerlich einfach durch Täler. Gutes Anschauungsmaterial dafür findet sich im Schwarzwald. Wir wohnen da ja nicht so weit weg. Also wenn du hochkommen willst, irgendwo geht es auch durch Täler. Höllental, Teufelskurve und was weiß ich, solche Begriffe begegnen dir im Schwarzwald. Also das kann dann auch schon mal beängstigend werden, durch so ein Tal zu gehen für Schafe allemal, denn sie sind ängstliche Wesen, so wie wir übrigens auch. Wir hatten kürzlich in der Gemeinde eine beängstigende Nachricht einer unserer Leute, ein Mann mittleren Alters, bekam die Diagnose Hirntumor. Und das ist ein Mann, der schon, ich würde sagen, in der Gemeinde ganz wichtig ist. Er hat mit seiner Frau letztes Jahr ein Musical vorbereitet und durchgeführt. Und die waren so richtig auch gerade geistlich in Schwung gekommen miteinander. Und jetzt kommt die Diagnose Hirntumor. Es war Karfreitag, dass wir in einem Gottesdienst uns dann gegenüber saßen und es gab dann so eine Zeit der Stille, wo man die Predigt ein bisschen bedenken konnte und er saß mir gegenüber. Und so ein Karfreitag-Gottesdienst ist ja oft mal so ein bisschen bedrückender. Ich weiß, bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei uns war es öfters so. Naja, auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle saß er mir gegenüber. Und ich dachte so, Herr, was ist mit diesem Tumor? Und dann kam eine Frage in meinen Geist. Und zwar, Uli, was denkst du, wie ich diesen Tumor sehe? Was denkst du, ist dieser Tumor aus meiner Perspektive? Und ich wusste sofort eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Wir haben dann den Tag drauf diese Familie besucht, haben Ältestengebet angeboten und Krankensalbung. Und es war ein ganz starkes Erleben dort, dass dann viele so Eindrücke zusammenkamen, die das dann auch gestärkt und gestützt haben. Ja, seid zuversichtlich, betet im Glauben. Und wir haben für ihn gebetet. Und sind nach Hause gefahren, eigentlich voller Freude, so als Ältestes. Wir waren dann in einem Auto, wir haben gesagt, boah, das war jetzt echt toll. Das war so stark, diese Gegenwart Gottes. Und jetzt letzte Woche, Delegiertentag, abends bin ich mal dann weggefahren, weil dieses Ehepaar hatte im Krankenhaus die Krankenhauskapelle gemietet, damit man nochmal für ihn beten kann. Die OP sollte am darauffolgenden Tag sein. Und sie hatten alle Freunde eingeladen aus der Gemeinde und alle Leute, die sie unterstützt hatten, schon jetzt die letzten rückliegenden Wochen. Das Erste, was wir erfahren haben, die OP ist verschoben. Okay, aber wir bleiben jetzt trotzdem hier und wir beten. Und für mich war das ein unglaubliches Erlebnis von Leib Christi, wie wir da zusammen waren und das Abendmahl gefeiert haben. Das war das war so eine unglaubliche Tiefe. Zunächst mal hat dieses Ehepaar erzählt, was Gott in der Zwischenzeit an ihnen getan hat, wie er ihre Beziehung verändert hat, wie sie Dinge aussprechen konnten, die sie nie ausgesprochen haben angesichts des Todes, wie innere Heilung geschehen ist an dem betreffenden Mann, der sich immer abgelehnt gefühlt hat und jetzt so viel Annahme und Liebe erfährt, wie es nie für möglich gehalten hat. Wir haben das Abendmahl gefeiert und da waren dann die Leute da, die dieses Paar unterstützt haben mit Gebetsinformationen schreiben im Haushalt, die immer wieder nachgefragt hatten, die diesen ganzen Weg mit ihnen waren. Und dann haben wir uns nach dem Abendmahl die beiden in die Mitte gestellt und haben gesagt, so, jetzt wollen wir euch segnen. Wir wollen jetzt einfach auf Gott hören, was Gott da spricht. Und dann kam eine junge Frau, sie ist Ärztin interessanterweise, sie ist dann um die beiden, hat für die beiden einen Tanz aufgeführt, ist um sie herum getanzt, ja, mit Tränen in den Augen um sie herum getanzt. Und es war deswegen auch so stark, weil die Frau wusste einfach, dass das genau dem Herzen dieser Ehefrau von dem Mann, der einen Tumor hat, entspricht. Und dann hat da jemand ein prophetisches Wort geredet, dort jemand, Leute haben sich in die Arme genommen, haben Hände aufgelegt. Es war wie eine Erweckung in einer Gemeinde. Ja. Und ich dachte so, wow, wenn ich in so einer Situation wäre, so eine Gemeinde würde ich mir auch wünschen. Und der nächste Gedanke war, ja, ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Ist das nicht stark? Manchmal versteht man nicht dieses dunkle Tal, durch das man durchgeht. Ja? Aber wenn man sich führen lässt, wenn man Gottes Hilfe sucht, ist es unglaublich, was in einem solchen Tal dann an Versorgung aufbricht. Ja? Was da an Wasser fließt, das ist ja tatsächlich so in den Tälern, was es da an Nahrung gibt. Ich kann jetzt die Geschichte noch nicht zu Ende bringen, leider, ich bin da mittendrin. Es ist nur so eine Momentaufnahme. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Gott einfach diesen Tumor wegwischt. Es ist für mich gar kein Problem mehr. Und für den Frank übrigens auch nicht, so heißt der Mann. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Warum werden Schafsköpfe mit Öl gesalbt? Kam mir immer ein bisschen komisch vor, aber in diesem Buch habe ich die Antwort gefunden. Im Sommer, wenn die Schafe dann oben auf den Bergen sind, dann werden sie geplagt von Fliegen, Moskitos, Schmarotzern. Und deswegen kommen sie dann dort nicht zur Ruhe. Aber es gibt ein Ölgemisch, das Abhilfe schafft. Tatsächlich werden dann die Schafe eingerieben mit diesem Öl, sodass diese Plaggeister verschwinden und sie Ruhe finden. Das ist interessant. Also wenn man diesen Psalm liest, es wird immer wieder von diesem Bezugspunkt unterbrochen, der Herr führt dich zur Ruhe. Und dann geht es so zu Ende, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Eine gut gepflegte Schafherde hinterlässt eine Spur des Segens. Kein anderes Nutztier liefert einen so ausgewogenen Dünger wie das Schaf. Schafe helfen, Weideland zu schaffen, auch auf dem weniger fruchtbaren Hochland. Schafe vertilgen Unkraut und andere unerwünschte Pflanzen. Schafe sind die Tiere mit den goldenen Hufen, so heißt es in der antiken Literatur. Also wo Schafe waren, da bleibt eine gut gepflegte Schafherde, so muss man sagen, durch einen Hirten professionell gepflegt. Diese Schafherde hinterlässt eine Spur des Segens. Grüne Landschaften. Ja. Ist das nicht toll? Und ich glaube, das ist auch unsere Bestimmung als Gemeinde. Wir sollen eine gut gepflegte Schafherde sein. Ja. Und da, wo wir gehen, da soll grünes Land uns folgen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott hat im Alten Testament einen Hirten zum König gemacht. Und im Neuen Testament hat er einen König zum Hirten gemacht, Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus sieht unsere Bedürfnisse. Das sieht man zum Beispiel auch in Matthäus 9, Vers 35, wo es heißt, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Ich denke, das sollte unsere Perspektive werden. Wir sollten Menschen so sehen, wie Jesus sie sieht. Jesus sieht ihre Bedürfnisse. Er sieht in den Menschen nicht sozusagen den nächsten Mitarbeiter, den nächsten, der mithilft, dass unsere Ziele erreicht werden, sondern er sieht die Bedürfnisse. Und es ist gut, zu einer solchen Schafherde zu gehören. Ich glaube, ihr seid in einer solchen Schafherde, man kann euch wirklich beglückwünschen. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, dann lade ich dich heute ein. Wer Teil dieser Schafherde. Hab keine Angst, dass deine Bedürfnisse übersehen werden, denn der Oberhirte, der ist absolut genial. Er sieht mehr Bedürfnisse in dir als die, die du selber schon kennst. Deswegen habe ich auch dieses Beispiel vom Frank erzählt mit dem Hirntumor. Gott sieht in ihm mehr Bedürfnisse, als er selber sieht. Anfänglich war er verwirrt über diese Situation. Aber jetzt weiß er, dass Gott ihm ganz tief in seinem Herzen ganz neu begegnet ist und Bedürfnisse gestillt hat, die er gar nicht kannte. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein so großartiger Herr bist, ein so wunderbarer Hirte. Wir können uns dir anvertrauen. Herr, mit unserem ganzen Leben sind wir bei dir aufgehoben. Danke dafür, dass wir zu deiner Gemeinde gehören dürfen. Und ich bete, Herr, dass diese Gemeinde hier immer mehr geprägt wird, ja, von deiner Hirtenliebe. Herr, dass Menschen hier heil werden, dass Menschen hier gesund werden, dass Bedürfnisse der Herzen erkannt und gestillt werden und dass jeder lernt, sich von dir führen zu lassen. Danke, Herr, dafür, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, uns gegenseitig segnen. Amen.